Hallo und herzlich willkommen bei PetaJoule. Hier ist Christoph Dollner-Gruber mit dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Bei uns geht es heute wieder mal um Zahlen. Eigentlich geht es ums Zahlen. Wir sprechen nämlich über die Märkte für Erdöl, Erdgas, Strom und CO2-Zertifikate. Vier Märkte also, von denen Herr und Frau Endkundin maximal einen wirklich wahrnimmt. Den Ölpreis, und zwar an der Tanksäule beim Benzin- und Dieselpreis. Aber da gibt's noch mehr, und die aktuellen Preissteigerungen werden früher oder später auch bei jedem und jeder Einzelnen ankommen. Hast du schon was davon gemerkt, Lukas?
Also die Treibstoffpreise, die merke ich höchstens dann, wenn ich an der Tankstelle vorbeiradel. Die Strompreise, die steigenden, die merke ich tatsächlich relativ schnell, weil ich einen Stromtarif habe, der sich an den Marktpreisen direkt orientiert, einen sogenannten Floater.
Super. Lukas, du bist neu bei uns bei PetaJoule. Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Du bist ja ein Kollege von mir und einer unserer Experten für Energiemärkte.
Hallo. Mein Name ist Lukas Zwieb. Ich arbeite im Center für Volkswirtschaft, Preise und Konsumenten und beschäftige mich da hauptsächlich mit Marktanalysen und Fragen zum Marktdesign von Energiemärkten. Meine prominentesten Betätigungsfelder sind wahrscheinlich die Energiepreisindizes, die wir monatlich herausgeben, der ÖSPI, der ÖKPI und der EPI. Und nebenbei mache ich sehr viel mit Marktanalysen und tatsächlich dann die Großhandelspreise zu analysieren und die Bewegungen anzuschauen und zu kommentieren.
Wunderbar, herzlich willkommen bei uns. Es geht ja heute um die neuesten Preisentwicklungen bei Erdöl, Erdgas, Strom und CO2-Zertifikaten. All diese Preiskurven zeigen gerade steil nach oben. Lukas, bei welchem Energieträger sollen wir jetzt anfangen?
Ja, richtig. Aktuell können wir quasi bei allen relevanten Energieträgern massive Preissteigerungen beobachten. Und das eigentlich nicht nur bei uns, sondern rund um den Globus. Das trifft vor allem die traditionellen Rohstoffe wie Erdgas, Erdöl oder auch Kohle. Aber wir können das auch bei zum Beispiel neuen oder neueren Technologien beobachten wie Solarpaneele. Grundsätzlich hat das einen Grund, und zwar das Wiedererstarken der Wirtschaft nach den Einschränkungen der Corona-Krise in den letzten Jahren. Und diese stärkere Nachfrage führt einfach dazu, dass Kapazitäten an den ausgeschöpft werden und dadurch die Preise steigen.
Das haben wir auch bei Stahl, bei Holz, genau. Bei Chips, also wirklich quer durch die Bank. Ja.
Genau.
So, bevor wir das jetzt machen, holen wir noch die Carina zu uns. Fleißige Podcast-Hörerinnen kennen die Carina schon von spannenden Folgen wie Flow-Based Market Coupling oder State of the Electricity Union. Carina, schön, dass du da bist. Bitte stell dich noch mal kurz vor und erzähl uns was von dir, das wir noch nicht wissen.
Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Carina Knaus. Ich leite das Center Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise bei der Österreichischen Energieagentur. Etwas, was man über mich noch nicht weiß. Ich habe viele Fahrräder, aber eins davon verkaufe ich jetzt. Shocking,
oh,
ja.
Wunderbar.
Und auch eins zu viel.
Das heißt, wenn man, was ist das für ein Fahrrad?
Leider nur ein altes Mountainbike mit 26 Zoll Rädern, das heißt, das ist nicht so beliebt. Aber die Wirtschaftskrise, der Wirtschaftsausschwung und die mangelnden Kapazitäten im Fahrradmarkt, also im Moment kriegt man ja keine Komponenten, weil Shimano erst ein Werk bauen muss zu Ende, hoffe ich darauf, dass ich es trotzdem verkaufen kann, obwohl es ein bisschen ein altmodisches Fahrrad ist.
Ja, ich glaube, dieser Secondhand-Markt hat sich echt zu einer guten Alternative jetzt entwickelt. Ich habe das bei Kinderfahrrädern gemerkt.
Ja, absolut. Krise. Ich brauche auch eins. Also, und das finde ich eigentlich, um schon ein bisschen anzuschließen an das, was der Lukas gesagt hat, schon ein bisschen das Faszinierende, dass wir in manchen Bereichen wirtschaftlich quasi einen Boom erleben, also gerade in den Rohstoffmärkten mit eigentlich sehr, sehr hoher Nachfrage. Für mich aber jetzt als Volkswirtin dieser Aufschwung noch nicht ganz gegessen ist. Also wir sehen in anderen Bereichen, natürlich auch in von der Corona-Krise stark betroffenen Bereichen wie Tourismus und so weiter, auch bei der Arbeitslosigkeit, also da sind wir aus meiner Sicht noch nicht so, wie ich mir einen typischen Wirtschaftsaufschwung vorstellen würde. Das heißt, das finde ich ganz spannend zu beobachten, wie es da weitergeht, dass das ein bisschen auseinanderläuft, auch wenn man dann in Richtung Zinspolitik zum Beispiel denkt, aber da sind wir jetzt schon sehr weit weg von Energie, also Christoph, ja. Hol uns wieder zurück.
Du sagst, dass es geht um einen Aufschwung, zumindest jetzt einmal zögerlich, schauen wir mal, was die Delta-Variante mit sich bringt, aber ich erinnere mich noch gut, als wir im April 2020 das erste Mal bei Erdöl negative Preise hatten. West Texas Intermediate, WTI, ist damals von $18 am Beginn des Handelstags auf minus $38 abgestürzt, ein Barrel. Die für uns in Europa relevante Rohölsorte Brent war da zwar nicht negativ, aber hat mit $26 pro Barrel trotzdem auch einen Tiefstand gehabt in dieser Zeit. Lukas, was ist seitdem passiert?
Ja, ich glaube, du hast es zwar schon kurz angesprochen, aber ich denke, man könnte da noch einmal einen kleinen Blick drauf werfen, auf diese negativen Preise, die da wirklich kurzfristig auf dem Erdölmarkt in den USA geherrscht haben, weil das eigentlich eine ganz spannende Situation war. Dazu muss man eigentlich grundsätzlich zwei Dinge sagen vorab. Erdöl an sich ist eigentlich eine ziemlich grausliche Flüssigkeit, die relativ giftig und übelriechend ist, und man will die eigentlich nicht bei sich haben. Das heißt, man kann das nicht so ohne weiteres irgendwo im Hinterhof abstellen und einlagern, wenn man nicht die entsprechenden technischen Voraussetzungen und logistischen Möglichkeiten hat. Und das Zweite ist, dass es am Erdölmarkt auch viele Händler gibt, die tatsächlich nicht physisch mit diesem Erdöl umgehen können. Im Frühjahr letzten Jahres ist es jetzt dazu gekommen, dass eigentlich zwei Faktoren zusammengespielt haben. Mit den weltweiten Restriktionen auf der, also als Antwort auf die Corona-Krise, ist natürlich der Verkehr massiv zurückgegangen und damit der Erdölkonsum. Gleichzeitig gab es innerhalb der OPEC, also dem Kartell, relativ wenig Disziplin, was bei der Reduktion der Fördermengen, bei der Einhaltung der Fördermengen betrifft.
Und Saudi-Arabien und Russland hatten
da gab es die ein oder andere unterschiedliche Auffassung, wer jetzt da wie viel zurückstecken muss. Das hat aber dazu geführt, dass innerhalb des Systems alle Lager mehr oder weniger gefüllt wurden und es dann Anfang Mai dazu gekommen ist, dass Händler, die eigentlich nicht in der Lage dazu sind, Rohöl physisch zu handeln, plötzlich Rohöllieferungen erhalten hätten. Und die hatten dann natürlich größtes Interesse, dieses Rohöl loszuwerden und waren dann auch bereit, einfach negative Preise dafür zu bezahlen. Was man aber auch dazu sagen muss, dass in dieser Zeit doch relativ wenig gehandelt wurde. Also es ist dann quasi auch das Handelsgeschehen zum Erliegen gekommen und nur wenig Volumen wurde gehandelt. Was ist danach passiert? Die OPEC hat sich dann doch einigen können, die Fördermengen zu drosseln. Hat damals um ungefähr 10% sind sie die Förderungen zurückgefahren. Das war die größte Rücknahme, soweit ich weiß. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass das Angebot zurückgegangen ist und die Preise sich langsam wieder erholen konnten. Und jetzt mit stetigem Aufschwung, der halt parallel zur Rücknahme der Corona-Restriktionen passiert, konnten sich die Preise wieder erholen.
Das heißt, das ist ja eigentlich auch der Hauptgrund für den Anstieg, ist der Aufschwung, der jetzt global stattfindet. Ich glaube, in China gibt es eine enorm große Nachfrage, auch einen Energiehunger, der jetzt wieder einsetzt und der auch weltweit dominierend ist.
Also in erster Linie war die stabilisierende Maßnahme doch die Rücknahme der Förderquoten durch die OPEC. Also dadurch wurde das Angebot verknappt und die Lagerstände konnten wieder etwas abgebaut werden. Heute haben wir dann wieder eine Situation gehabt in den vergangenen Monaten, wo eigentlich die Nachfrage größer war als das Angebot, daher auch die steigenden Preise. Letzte Woche hat sich dann die OPEC erneut auf eine Fördererhöhung geeinigt und das hat jetzt auch die Preise dann wieder einigermaßen stabilisiert, beziehungsweise scheint so, als wären die Preise jetzt auf absehbare Zeit stabil, wenn alles so läuft, wie Sie sich das vorstellen.
Ja. Auf welchem Niveau sind wir jetzt circa bei Brent?
Ungefähr bei plus minus 70 Dollar.
70 Dollar. Barrel. Okay. Was doch ein enormer Anstieg ist dann innerhalb von einem Jahr. Unglaublich. Ja. Ich habe letztens auch ein Interview gelesen mit dem Ölminister Saudi-Arabiens, der gesagt hat, er will jeden Tropfen Erdöl aus dem Boden holen, egal was kommen will.
Also, das macht natürlich die Argumente für den Ausstieg 70 Dollar ein bisschen schwieriger.
Ja, das stimmt. Welchen Ausblick gebt ihr jetzt? Carina, was siehst du da für den Ölpreis kurz-, mittel-, langfristig?
Also das zu prognostizieren natürlich, die Glaskugel, die haben wir nicht. Jetzt aus meiner Erfahrung heraus, die Energiemärkte schon länger beobachtend, würde ich schon sagen, dass sich das System irgendwann stabilisiert. Also zumindest muss ja schon der bigger picture, wenn wir uns anschauen, die Preise, die waren halt einfach eben furchtbar niedrig, ja, mit Einsätzen der Corona-Krise. Also das ist aber schon auch was Außergewöhnliches. Deswegen würde ich schon den Anstieg auch in diesem Lichte sehen, dass wir halt einfach von einem sehr niedrigen Niveau gekommen sind. Aber wenn man sich jetzt die Ölpreise wirklich lange anschaut, dann pendelt sich's immer um ein gewisses Niveau ein, weil das hat sich zumindest gezeigt, dass grundsätzlich auch die OPEC-Länder, die leben ja auch von dem, die an einem stabilen Revenue-Stream interessiert sind. Das heißt, traditionell irgendwann einigt man sich dann doch irgendwie. Ja. Also wäre jetzt meine Erwartung schon, dass wir eben auch in eine stabilere Phase kommen. Was natürlich für mich eben der entscheidende unbekannte Faktor ist, eben wie es wirtschaftlich eben weitergeht, weil für mich das Ganze schon teilweise Züge, also sowohl was die Rohstoffe betrifft, die Energie, als auch jetzt die Immobilien teilweise, es hat schon ein bisschen was von einer aufkommenden Bubble möglicherweise. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig, wie das einfach wirtschaftlich weitergehen wird.
Mhm. Ich finde das langfristig auch sehr interessant, weil es ist ja natürlich absehbar, dass der Ölbedarf zurückgehen wird, weil einfach die energetische Komponente reduziert wird. Es wird nach wie vor einen Anteil geben, der in die Petrochemie geht. Aber es wird einfach weniger Öl gebraucht. Jetzt sind die Reserven aber noch da. Das heißt, es wird auch ein enormer Kampf eintreten zwischen den Ländern, die noch diese Ölreserven haben, um die tatsächlich dann auf den Markt zu werfen und welche Auswirkungen das dann auf den Preis oder die Stimmung hat.
Mhm. Ja, ich meine, global gesehen sind wir jetzt noch nicht ganz dort. Also die Ölnachfrage ist noch immer pro Jahr um mehrere Millionen Barrel pro Tag gestiegen. Mhm. Ausnahme jetzt der Corona-Krise. Aber ja, hoffen wir, wenn die Bemühungen zunehmen, auch global, auch die USA haben sich ja jetzt committed, wenn wir dann wahrscheinlich bei den CO2-Preisen diskutieren, dass das dann so sein wird. Ja.
Gut. Lukas, du hast zuerst schon von den Tankstellen erzählt, an denen du mit dem Radl vorbeifährst und die steigenden Preise beobachten kannst. Was kann man dazu sagen? Dieser Aufschwung jetzt seit letzten Jahres, was hatte das für Auswirkungen auf Benzin und Diesel?
Also ja, die Treibstoffpreise sind naturgemäß ganz eng mit den Preisen für Rohöl gebunden. Das liegt zum einen daran, dass diese Prozesskette einfach sehr eng ist und man da innerhalb dieser Prozesskette nicht unbedingt große Lagerbestände aufbauen will. Andererseits ist es halt einfach ein sehr kompetitiver Markt und die Preise werden einfach schnell an die Kunden weitergegeben. Zwar etwas abgedämpfter Form und vielleicht leicht verzögert, aber im Großen und Ganzen korrelieren die doch sehr stark. Was wir jetzt sehen können, ist, dass die Preise letztes Jahr ziemlich eingebrochen sind, eben mit der Corona-Krise, und wir kennen alle noch die Bilder, wo einfach die Straßen leer waren und im Prinzip keine Autos unterwegs sind, und wenn man jetzt rausschaut, dann merkt man davon nicht mehr viel. Also die Straßen sind wieder gefüllt und die Leute sind wieder unterwegs, zu Fuß und auch mit dem Auto. Und die Preise haben sich auch wieder auf dieses Vorkrisenniveau eingependelt. Also man könnte jetzt noch nicht behaupten, dass die Preise besonders hoch sind, sondern sie sind einfach wieder wie in dem Zeitraum 2018, 2019.
Absolut. Ich habe da jetzt die Verlaufskurve von Benzin und Diesel vor mir liegen, seit 2005, und ja, Ein ähnliches Niveau hatten wir eigentlich auch schon immer. Gibt es ja auch Analysen, die zeigen, dass, wenn man die Inflation berücksichtigt, Benzin und Diesel in den 70er Jahren eigentlich teurer war, als das jetzt ist. Das heißt, es gibt eine enorme Stabilität, eigentlich eine nominale Stabilität auch beim Benzin und Diesel. Ja. In dem Zusammenhang natürlich auch relevant sind die CO2-Emissionen, potenzielle CO2-Preise auf diese Energieträger. Inklusive Vorketten stecken in einem Liter Diesel fast 2,5 Kilo CO2. In einem Liter Benzin ist es ein bisschen weniger. Da sind wir bei 2,1 Kilo CO2 pro Liter. Wenn man jetzt einen CO2-Preis anlegen würde von 55 Euro pro Tonne, wie er aktuell im ETS zu zahlen ist, dazu kommen wir später noch ein bisschen, dann wäre Benzin um 12 Cent und Diesel um 14 Cent teurer. Bei 25 Euro pro Tonne, wie das zuletzt auch einmal in Österreich in den Raum gestellt wurde, dass das ein möglicher Startpreis wäre für eine ökosoziale Steuerreform, einen CO2-Preis auch für Österreich, dann wären wir bei 5 bis 6 Cent mehr pro Liter. Ja, sowas wäre natürlich auch aufs Heizöl anzuwenden, weil auch aus dem fossilen Öl in der Raumwärme müssen wir aussteigen, wo die Emissionen sogar 2,7 Kilo pro Liter ausmachen. Der Winter kommt jetzt erst, aber spätestens, wenn es bei uns wieder ein bisschen kälter wird, wird auch der Erdgasverbrauch wieder ansteigen. Fürs Heizen, für die Stromerzeugung und eine ähnliche Preisentwicklung wie beim Erdöl hat es ja auch bei Erdgas gegeben. Lukas, kannst du uns da einen kurzen Überblick geben? Wie schaut es beim Erdgas aus?
Ja, auch beim Erdgas sind wir jetzt aktuell in einer Situation, wo einfach verstärkte Nachfrage zu extremen Preissteigerungen führt. Also bei Erdgas ist es tatsächlich so, dass die Preise auf einem historischen Hoch sind. Und zwar auch hier überall auf der Welt, aber auch ganz besonders bei uns. Das ist dahingehend auch nochmal doppelt bemerkenswert, weil wir letztes Jahr quasi die niedrigsten Preise seit sehr, sehr langer Zeit hatten und ich habe eigentlich keine Datenquellen gefunden, wo ich genauso niedrige Preise schon mal gesehen hätte.
Was waren das dann circa für eine Megawattstunde?
Wir haben letztes Jahr um diese Jahreszeit etwa 5 bis 10 Euro pro Megawattstunde gehabt und haben jetzt deutlich über 30 Euro pro Megawattstunde.
Okay.
Ja. Wobei man hier davon ausgehen kann, dass das auch ein kurz- bzw. mittelfristiger Effekt ist, der sich eigentlich in den nächsten Jahren oder zumindest eigentlich bis nächstes Jahr wieder ausgleichen müsste. Und auch die Erwartungen, die Preise für Gaslieferung in den nächsten Saisonen, die kommen, sind eigentlich wieder auf einem Niveau, das wir aus der Vergangenheit nahe am Durchschnitt oder aus typischen Werten kennen würden.
Welches Niveau wäre das dann?
Das wäre ungefähr so bei 20 Euro pro Megawattstunde, ist noch immer recht hoch, aber diese Preissteigerung, die wir jetzt sehen, die wird nicht so für die nächsten Monate, also in den nächsten Saisonen weitergehen, also aus jetziger Sicht.
Okay, einen besonderen Einfluss auf den Gaspreis haben ja da auch die Speicher. Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben, wo ist da die Korrelation?
Also ja, der Speicherfüllstand und die Preise wirken natürlich zusammen, weil ein Speicher kann nur dann wirtschaftlich betrieben werden, wenn man quasi billiges Erdgas kauft und das dann teurer verkauft. Jetzt haben wir die Situation, dass wir letztes Jahr aus einem relativ langen, kalten Winter gekommen sind mit wenig Erdgas in den Speichern und jetzt eigentlich das gesamte Frühjahr relativ hohe Gaspreise gehabt haben, die es wirtschaftlich nicht unbedingt attraktiv gemacht haben, die Gasspeicher zu füllen. Aktuell haben wir eine Situation, wo die Gasspeicher ungefähr zu einem Drittel gefüllt sind. Typischerweise wären sie jetzt um diese Jahreszeit zu zwei Drittel schon gefüllt und hätten dann ihren Höhepunkt bei ungefähr 80% Anfang Herbst zu Beginn der Heizsaison.
Ja, das heißt, eben nachdem die Gaspreise jetzt hoch sind, kann man davon ausgehen, dass es einfach dann teurer sein wird, diese Speicher zu befüllen? Also müssen diese Speicher gefüllt werden oder ist das quasi eine wirtschaftliche Entscheidung?
Also natürlich, diese Speicher werden aus ökonomischen Gründen betrieben, schlicht und ergreifend. Normalerweise hatte man immer einen gewissen Preisunterschied zwischen Sommersaison und Wintersaison und man konnte diesen Preisunterschied einfach nutzen, um Speicher zu bewirtschaften. Mhm. Hat man jetzt in einer typischerweise eigentlich Niedrigpreisphase, aber extrem hohe Preise, dann fällt das natürlich aus diesem Muster heraus. Und wir sehen auch immer wieder Jahre, wo die Speicher weniger oder mehr befüllt sind. Also es ist jetzt nicht was ganz Außergewöhnliches, dass die Speicher leerer sind als diese 66% oder diese 2/3, wie ich sie vorher erwähnt habe, typischerweise. Letztes Jahr um diese Zeit waren sie zum Beispiel schon viel voller. Es gibt aber auch Jahre, wo sie einfach ähnlich niedrige Werte wie dieses Jahr haben. Das ist einfach auch an den Klima-, also Wetterumständen beziehungsweise an den ökonomischen Umständen hängt das einfach dran.
Ja. Ich da nur kurz vielleicht zur Speicherverpflichtung. Also in Österreich gibt es keine Verpflichtung zur Einspeicherung. Gibt es in anderen Ländern tatsächlich, da müssen Versorger nachweisen, dass sie eine gewisse Menge eingespeichert haben. Was in Österreich aber schon ist, dass eben auch die Lieferanten jetzt wirklich Endkunden beliefern, eben auch nachweisen können, berichten sie an die Regulierungsbehörde, dass sie quasi eingedeckt sind und die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Also so gibt es da quasi schon eine Verpflichtung. Und vielleicht auch als Ergänzung, in Österreich haben wir grundsätzlich sehr, sehr hohe Speicher, also die quasi in Österreich sind, die aber teilweise wie mit Seven Fields dann auch vom Ausland mitgenutzt werden, eben genau der, wie der Lukas gesagt hat, eben im Sinn von ökonomischen Entscheidungen, was dann günstiger sozusagen ist. Ja.
Ich würde jetzt noch gerne einen Punkt besprechen, der mir in letzter Zeit wieder öfters vorgekommen ist. Bei uns ist es ja üblich, dass Gas über die Pipeline aus Russland nach Österreich gebracht wird. Jetzt gibt es aber andere Länder, die zu einem großen Teil auch über LNG versorgt werden. Wie spielt diese Gemengelage da rein, auch in einen potenziellen Preis?
Also LNG an sich ist in Kombination mit der entsprechenden Infrastruktur natürlich ein Substitut für Erdgas. Das heißt, man kann das eigentlich dann auch in den Erdgasmarkt einfügen und es ist dann natürlich auch kaufbar. Die Situation ist aktuell diese, dass die LNG eigentlich sehr hohe Nachfrage in Asien hat und eigentlich diese typischen Lieferungen, die nach Europa gekommen sind, jetzt nach Asien aufgrund von stärkerer Nachfrage von dort umgeleitet wurden.
Genau, also ich meine, das ist schon immer so gewesen. LNG ist ein bisschen so der globale Tipping Factor. Es geht halt dorthin, wo dann die höchsten Preise sind. Was mir auch noch eingefallen ist, weil gesagt, historisch waren was jemals so niedrig, die Gaspreise. Also ich kann mich erinnern, vor langer Zeit zu Beginn des Fracking-Booms, tatsächlich gab es da in den USA sehr, sehr niedrige Gaspreise von weit unter 10 Euro pro MWh. Und da haben wir alle geglaubt, boah, das wird in Europa nie passieren. Und jetzt ist es trotzdem eingetroffen. Also es war schon auch eine sehr außergewöhnliche Situation letztes Jahr bei uns.
Carina, bei Erdöl sind wir ja quasi diversifiziert, sage ich mal, in unseren Herkunftsquellen. Österreich bezieht sein Erdöl hauptsächlich aus Kasachstan, aus Libyen, Irak, Aserbaidschan, Algerien. Beim Gas schaut es da eigentlich komplett anders aus. 6% kommt aus Deutschland, 10% aus Norwegen, jetzt euromäßig. Und der große Rest, 84%, importieren wir aus Russland. Welchen Einfluss hat das auf den Gaspreis?
Ja, da stellst du immer die leichten Fragen. Also grundsätzlich ist es schon bei Gas insofern anders, als dass sich eben am VTP, also am virtuellen Handelspunkt, auch ein Gasmarkt entwickelt hat in Österreich. Also sprich, wir haben jetzt quasi eigenständige österreichische Gas-Großhandelspreise, also speziell für unseren Hub sozusagen. Also in Westösterreich, die sind eher in Deutschland dabei. Und auch die langfristigen Verträge, auch mit eben Russland zum Beispiel, sind mittlerweile eher an diesem Gaspreise orientiert und nicht mehr an den Ölpreisen, wie das früher war. Das heißt, insofern sind das schon Marktpreise. Natürlich muss man sagen, ich meine, die Liquidität an diesen Märkten, vor allem was dann längerfristige Produkte betrifft, Ist natürlich eingeschränkt. Wenn man jetzt das Bigger Picture sich anschaut, also natürlich bei Gas ist es dann anders wie im Strom, wo ich weiß nicht, wie viele Erzeuger durch ganz Europa habe, ist man halt bei Gas letztendlich dann schon eingeschränkt. Aber auch hier der globale Markt und auch die LNG-Mengen und jetzt auch mit den USA als Erzeuger, also gibt es da schon auch eine Begrenzung. Also ganz so, dass jetzt Russland sagen kann, wir machen, was wir wollen, ist es eben dann auch wieder nicht.
Mhm, ja. Ich meine, wir haben jetzt über den Großhandel von Gas gesprochen. Und Lukas, was hast du gesagt? 30 Euro pro MWh
waren das? Ja, es waren doch deutlich über 30
Euro. Ja, 30 Euro pro MWh. Wie schaut es denn da bei den Endkunden und Endkundinnen aus? Haben die Lieferanten in Österreich da jetzt schon nachgezogen, was diese Gaspreise betrifft? Welchen Anteil macht diese Energiekomponente am Endpreis überhaupt aus, Carina?
Ja, ich meine, da muss man natürlich stark differenzieren zwischen der Industrie und den Haushalten. Die Industrie, also vor allem die Großindustrie, die spüren diese Anstiege natürlich schon sehr deutlich. Für die ist das natürlich auch entsprechend dramatisch, wenn sie konnten noch mit 10 Euro pro MWh rechnen vor einem halben Jahr und jetzt vielleicht mit 25. Also es ist ja eigentlich eine mehr als Verdoppelung sozusagen. Mhm. Den sie dann in der Regel natürlich auch weitergeben, wenn das jetzt produzierende Industrie ist. Bei den Haushalten, witzigerweise, sage ich mal, haben wir jetzt abgesehen von den Floater-Tarifen da noch nichts gemerkt. Also ich glaube, wir hatten eigentlich die letzte Preiserhöhung und anfangs sagen wir sogar eine Preissenkung bei den Haushalten bei Gas. Das heißt, das hat sich jetzt noch nicht durchgeschlagen. Nachdem aber bei vielen Verträgen auch unser ÖGBI sozusagen eine Grundlage für die Preiserhöhung sein kann, also das ist in den ALBs so festgeschrieben und dieser ÖGBI, unser Preisindex, sehr, sehr stark gestiegen ist, würde man zumindest vermuten, dass diese Preisformel, diese Änderungsformel auch irgendwann zum Zug kommt und entsprechend erhöht wird bei den Haushalten.
Genau, don't shoot the messenger. Wir haben jetzt erst schon diese Rechnung beim Benzin und Diesel gemacht. Auch hier wäre natürlich ein CO2-Preis potenziell relevant. Laut Uber entstehen bei einer Verbrennung einer Kilowattstunde Erdgas 0,271 Kilo CO2. Bei einem CO2-Preis von 55 Euro pro Tonne wären das also 1,5 Cent pro kWh mehr. Bei 25 Euro pro Tonne sind wir bei 0,7 Cent pro kWh für einen Haushalt, der jetzt 10.000 Kilowattstunden Gas pro Jahr verbraucht. Circa das, was ich in meiner alten, kleineren Wohnung gehabt habe, wären das also um circa 70 Euro mehr pro Jahr, 18 Cent mehr am Tag. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, worum es, um welche Größenordnung es da geht. Da sind wir jetzt eigentlich eh schon bei unserem nächsten Thema, den CO2-Zertifikaten. Seit 2005 gibt es ja den europäischen Emissionshandel in der Europäischen Union für Anlagen aus Industrie und Energie. Seit 2012 ist dann auch die Luftfahrt dazugekommen und jetzt gerade wurde im Rahmen der Präsentation des Fit for 55 Pakets von der Europäischen Kommission vorgeschlagen, dass auch der Seeverkehr dazukommen soll und auch, dass das ETS nicht nur reformiert werden soll, sondern auch neu zu schaffende CO2-Zölle dazukommen sollen, die sogenannten CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanisms, und auch ein zweites, separates ETS 2 soll es geben. Das war der Vorschlag der Kommission, dass Gebäude und Verkehr umfasst. Also ein ähnliches System, wie es jetzt auch schon in Deutschland gibt. Ja, wir sind jetzt aber noch im alten Emissionshandel, im ETS, das es seit 2005 gibt. Dort sind die Preise auch kräftig angestiegen. Lukas, kannst du uns da bitte einen kurzen Überblick geben?
Ja, die Preise für Emissionszertifikate lagen lange Zeit deutlich unter 10 Euro. Mit der ETS-Reform 2018 haben die Preise dann begonnen langsam zu steigen und haben sich 2019, 2020 so zwischen 20 und 30 Euro eingependelt. Auch hier gab es einen kleinen Rückgang der Nachfrage bzw. der Preise durch die Corona-Krise. Aber Ende 2020 haben die Preise dann begonnen, rasant zu steigen. Grundlage dafür bleibt weiterhin die ETS-Reform mit der Reduktion der Mengen. Was neu dazugekommen ist, ist Anfang 2000, also Ende 2020, 2021, die steigenden Preise für Erdgas. Mhm. Und das führt dazu, dass wieder vermehrt Kohle eingesetzt wird für die Stromerzeugung und generell als Energieträger. Und Kohle hat, wie wir wissen, höhere CO2-Emissionen pro Megawattstunde und damit steigt dann automatisch auch die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten.
Das ist auch etwas, das wir jetzt in Asien sehr stark beobachten können. Ich habe heute in der Früh einen Artikel gelesen, wonach weltweit auch die Kohlepreise stark steigen. Ja, vermehrte Nachfrage, Stromhunger in Verbindung mit wenig Alternativen, hohen Gaspreisen und entsprechenden Anteil auch an Kohle, der an die Verstromung geht.
Ja, es kommt selten vor, dass ein Energiepreis alleine steigt. Also ich meine, es gibt die Phasen, aber nachdem das alles so stark verbunden ist und auch immer mit der volkswirtschaftlichen Entwicklung, ist normalerweise, wenn einer raufgeht, dann sind sie alle so.
Mhm. Du hast es eh schon leicht anklingen lassen. Gibt es sonst noch Gründe für diesen Anstieg der Emissionspreise? Wir liegen da jetzt bei, wie schon gesagt, bei um die 55 Euro pro Tonne CO2.
Ja, also der grundlegende Effekt, der dahinter liegt, ist natürlich die unter Anführungszeichen Scharfstellung des ETS mit der Reform 2018, die tatsächlich dann zu etwas wie einer Verknappung der Zertifikate geführt hat und sich Leute und Unternehmen tatsächlich begonnen haben, strategische Überlegungen anzustellen, wie sie sich mit CO2-Zertifikaten eindecken können und welche Preise ihnen das wert sein müssen, damit sie genügend Zertifikate haben.
Gesehen haben, dass das jetzt doch ernster wird mit dem Klimaschutz.
Genau, ich meine, das sieht man auch, es reicht da oft eine Kommissionsstatement dazu und schon steigen die Preise um 2 Euro, also das dann massive Effekte.
Carina, wir haben zu diesem Thema auch noch 2 Fragen bekommen über Twitter vom Team für Smart Grids and Energy Market vom KIT Karlsruhe. Ich lese das einmal vor. Sind die aktuell steigenden Preise getrieben durch Erwartungen der Marktakteure oder spiegeln sie tatsächliche Vermeidungskosten wider? Im ersten Fall, in welchen Preisbereichen sind wir tatsächlich bei Vermeidungskosten angekommen?
Also ich würde mal sagen, ja, grundsätzlich spiegeln die Preise die Erwartungen wider, weil eben genau, wie es der Lukas jetzt gesagt hat, die Unternehmen stehen jetzt einfach vor der strategischen Entscheidung, versuche ich mich jetzt bei diesen Preisen noch möglichst einzudecken mit Zertifikaten oder warte ich einfach noch ab in der Hoffnung, dass sie vielleicht doch sinken werden. Aber eben, wenn wir jetzt mit Fit for 55 und so weiter, ist jetzt die Erwartung, dass sie massiv sinken werden, halt ein bisschen eine optimistische und Unternehmen möchten sich gern absichern, also deswegen decken sie sich ein. Bei den Vermeidungskosten, ich meine, da kennen wir zig Studien zur Industrie, wir selbst sind da auch immer wieder dabei und da sehen wir einfach, dass die Bandbreite halt sehr groß ist. Also es gibt Dinge, die sich bei 50 Euro quasi schon rechnen, also da ist man dabei. Dann gibt es aber natürlich auch Maßnahmen, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, die Hard-to-Abate-Sachen, da sind wir einfach noch weit drüber von den Kosten her.
Bei mehreren hundert, ja.
Genau.
Okay. Da möchte ich auch noch kurz einhaken.
Bitte,
es gibt
Lukas.
Tatsächlich auch Maßnahmen, die auch ohne CO2-Preise gewinnbringend wären oder ökonomisch sinnvoll wären, also die noch immer nicht umgesetzt werden. Also es ist tatsächlich, lohnt es sich auch dann nochmal nachzusehen, ob es Effizienzmaßnahmen nicht gibt, die man auch ohne...
Genau, da sind wir bei der Energieeffizienz, oder?
Genau, aber wenn es diese Maßnahmen gibt, sagt jetzt die Ökonomin, wenn sie noch nicht umgesetzt sind, obwohl sie nichts kosten, dann muss es halt erhebliche Barrieren geben, sonst wären sie umgesetzt. Also da müsste man sich natürlich eher dann die Barrieren
Komponente.
Oder die Marktverzerrungen, die es halt gibt.
Oder auch die internen Guidelines für die Rentabilität, die Anforderungen an die Rentabilität, wenn sich diese Maßnahme jetzt nicht innerhalb von 2 Jahren beispielsweise amortisiert, dann schaut es schon wieder schlechter aus.
Genau, das ist natürlich immer das Problem in dem Bereich, die Vorgaben eher kurzfristige.
Ja, Ja, dann haben wir noch die zweite Frage von Smart Grids and Energy Markets Team. Was ist die Erwartung, eure Erwartung bezüglich einschreitender Politik? Schon jetzt gibt es zum Beispiel in Deutschland Lobbyforderungen nach niedrigen Strompreisen, nach niedrigeren Strompreisen. Kann das dann am Ende des Tages auch auf das ETS durchschlagen?
Also grundsätzlich diese Forderungen eben in Deutschland, die sind jetzt tatsächlich gerade in den letzten Wochen sehr massiv von allen Seiten. Deutschland hat eine starke produzierende Industrie und wenn die plötzlich statt 40 Euro pro MWH 70 Euro pro MWH zahlen müssen oder eben jetzt vor der Entscheidung stehen, neue Verträge abzuschließen, dann ruft das tatsächlich alle auf den Plan. Ich würde, also mein Gefühl wäre aber eher, dass man da sagt, man schaut vielleicht auf die anderen Strompreiskomponenten, Abgaben, Umlagen etc. und dreht möglicherweise irgendwann an denen, gerade auch in Deutschland, Stichwort EEG-Umlage, dass man jetzt am ETS, also das wird jetzt vom gesamteuropäischen Druck, glaube ich, abhängen. Aber wir wissen, dass jede ETS-Reform, also das sind so zahre Verhandlungen, jetzt gibt es wieder gerade den neuen Vorschlag zur Reform, also dass man da jetzt nochmal irgendwelche Höchstpreise zum Beispiel oder so einführt, kann ich mir nicht vorstellen, vielleicht schaut man nochmal in der MSR, also in der Market Stability Reserve, die ja schon so aus, es gibt ja schon Ausgleichsmechanismen im ETS, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass nicht zu volatil ist, dass man da vielleicht nochmal nachjustiert, aber ansonsten würde ich das eher nicht so sehen, weil ich glaube, dass man mit dem CBAM und Co., also da hat man sich schon wirklich viel vorgenommen in puncto Reform und das ist ja alles noch nicht gegessen, das ist halt jetzt Kommissionsvorschläge, muss ja noch durch Rat und Parlament, also das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Ja, also da glaube ich, wird man wahrscheinlich da eher die Energie hin, als jetzt nochmal am Alten
herumzuschauen. Absolut, ja. Ich meine, für einige Branchen gibt es ja auch in Deutschland schon die Möglichkeit oder tatsächlich auch die Kompensation dieser gestiegenen CO2-Zertifikatspreise.
Genau, also Deutschland hatte diese Möglichkeit, gibt es im jetzigen System, die Industrie auch zu eben eine Kompensation zu zahlen für die aufgrund des ETS-Preis gestiegenen Strompreise. In Österreich gibt es das nicht, was immer wieder Diskussion natürlich ist. Das heißt, ja, deswegen auch eher hier jetzt einmal die laute Stimme von einem mittelständischen Unternehmen, sage ich mal.
Mhm. Ja, Lukas, jetzt sind wir eigentlich schon beim nächsten und letzten Thema angekommen. Wir haben es gehört, Erdölpreise sind gestiegen, Gaspreise sind gestiegen, CO2-Zertifikatspreise gestiegen. Ich glaube, beim Strom erwartet uns da wenig anderes. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, wo stehen wir da aktuell bei den Strompreisen im Großhandel?
Ja, die Strompreise sind natürlich um einiges volatiler auch untertags. Aber was wir eben auch sehen, also auch sehen können, ist, dass die Strompreise genauso gestiegen sind wie alle anderen Energieträger im Portfolio. Und wir haben jetzt eine Situation, wo wir Strompreise von bis zu 90 Euro eigentlich fast täglich beobachten können. Und das ist natürlich im Vergleich zu den vergangenen Jahren doch ein bisschen ein Paradigmenwechsel, wo die Preise eigentlich meistens so um die 30, 40 Euro waren. Grund dafür ist ja zum einen die gestiegenen Rohstoffpreise und CO2-Preise. Das sind natürlich alles Inputfaktoren für die Stromwirtschaft oder für die Stromentstehungskosten. Zum anderen sehen wir jetzt auch, dass in Deutschland einfach gerade unterdurchschnittlich wenig Windproduktion ist. Das heißt, auch da fällt einfach Kapazitäten raus, die dann halt durch teurere Erdgaskraftwerke oder Kohlekraftwerke gedeckt werden müssen. Ja. Mhm. Und das schlägt sich halt durch das ganze europäische Stromsystem durch.
Mit Ausnahme von Skandinavien, wenn man da raufschaut, blickt man neidvoll auf 20, 30 Euro pro MWH. Carina, die Frage dann, das ist ja natürlich nicht in ganz Europa so, sondern aber halt bei uns ist es so. In Deutschland ist es so, dass wir diese 80 Euro pro MWH haben. Wie gibt's das? Wir haben eine Strompreiszonentrennung, haben schon oft darüber gesprochen. Wie gibt es das, dass wir trotzdem die gleichen Großhandelspreise wie in Deutschland haben, wo wir doch eigentlich vermeintlich günstiger produzieren können auch?
Also grundsätzlich die Märkte jetzt in Zentraleuropa, sage ich mal, sind ja schon sehr, sehr stark gekoppelt. Also auch Deutschland und Frankreich haben eine massive Preiskorrelation in den Großhandelsmärkten, weil wir einfach aufgrund des Marktsystems, das wir jetzt haben, schon schauen, dass wir alle Kapazitäten, alle Übertragungskapazitäten möglichst gut nutzen. Und dadurch sind wir oft im Preis Gleichklang. Und die Preishöhe im Strommarkt, die setzt einfach das letzte Kraftwerk, das ich noch brauche, um die Nachfrage zu bedienen. Und wie schon erwähnt, jetzt bei niedriger Windproduktion zum Beispiel, ist es dann eben kein erneuerbares Kraftwerk, das niedrige Grenzkosten hat, sondern dann möglicherweise ein fossiles Kraftwerk, Gaskraftwerk, Kohlekraftwerk, die dann eben auch bei den derzeitigen CO2-Preisen, bei den derzeitigen Gaspreisen, Kohlepreisen, die alle sehr hoch sind, dann um diesen Preis produzieren.
Mhm. Das ist die sogenannte Merit-Order-Kurve, die da zum Zug kommt. Kannst du uns das nochmal kurz erklären? Ich weiß, das ist sehr basic für viele, aber wir bekommen immer wieder auch die Rückmeldung, dass wir auch diese Basics nochmal erklären sollen. Wie funktioniert das?
Genau, also es ist eben so, die Hauptpreissetzung, sage ich jetzt mal, ist eben die Großhandelsauktion, die jeden Tag Mittag stattfindet für den Folgetag. Und da kommt eben das System zum Tragen, das quasi Uniform Pricing nennt man das, also sprich, es gibt dann einen Preis für den gesamten Markt und das ist eben dort der Schnittpunkt, eben das letzte Kraftwerk, das ich noch brauche, um meine Nachfrage zu bedienen. Das setzt dann einen Preis und diesen Preis bekommen dann alle Erzeuger und müssen dann auch alle, sage ich mal, Verbraucher unter Anführungszeichen oder alle, die mitbieten, dann eben zahlen.
Genau. Das heißt, x MWH werden über Wasserkraft abgedeckt, x dann über Wind, PV, die ja also Grenzkosten quasi null haben und da sehr günstig reingehen können. Und dann bleibt noch was übrig und für das muss man was zahlen. Und das ist dann entweder ein Kohlekraftwerk, ein Gaskraftwerk.
Genau, also wir sehen halt an den Tagen, wo sehr, sehr viel Wind ist, dann haben wir ja teilweise Preise von nur 10 Euro oder teilweise 0 Euro. Aber wenn wir dann eben sozusagen die Merit Order raufgehen und die Kraftwerke werden immer teurer, ist ja auch nicht jedes Gaskraftwerk gleich, manche sind ineffizienter, sind teurer, das bestimmt dann sozusagen unseren Preis. Der Sinn hinter dem Uniform Pricing, das ist eine der ältesten Diskussionen der VWL, macht man Uniform oder Pay as Bid, aber grundsätzlich geht es darum, strategisches Bid-Verhalten möglichst zu vermeiden und auch sorgt das System dafür, dass eigentlich immer die Nachfrage kosteneffizient bedient wird, also sprich die günstigsten, die bieten einfach immer mit und die bieten auch ihre Grenzkosten und sind dann immer dabei. Bei einem Pay-Speed ist die Gefahr, dass man sich verspekuliert, sozusagen größer und dass die dann vielleicht gar nicht fahren würden und deswegen hat man auch dieses System gewählt, also macht für Strom durchaus ökonomischen Sinn, sage ich mal.
Ich meine, das hört sich jetzt alles sehr, sehr schlimm an, 80 Euro pro MWH, aber das sind jetzt mal die Großhandelspreise. Der Strompreis für die Haushalte funktioniert ja anders. Carina, kannst du uns kurz erklären, wie sich der zusammensetzt und wo da die Schnittmenge ist?
Genau, also wir haben gerade beim Haushaltspreis ist es so, dass wir eben die Energiekomponente macht nur rund ein Drittel der Preise aus. Also sprich, wir haben dann noch die Netzkosten, die Steuern und die Abgaben, auch die Ökostromförderung, die da dabei ist. Das heißt, das ist eben nur ein Teil. Und natürlich muss man auch sagen, gerade bei den Haushaltspreisen, die sind träge, jetzt außer man hat einen Tarif, der an die Börse gekoppelt ist. Das spürt man dann
genau,
jetzt
das
natürlich.
Ist der Floater, der den Floater, der
oder es gibt sogar ja Stundenprodukte auch, genau. Wenn man Smart Meter hat. Das
geht auch
bin
um
jetzt ehrlich gesagt froh, dass ich den nicht abgeschlossen habe. Und ja, also da würde man das dann schon merken, aber sonst sind die Haushaltspreise natürlich eher träge. Die Lieferanten sichern sich ja da auch ab. Ich meine, dafür zahlt man sie ja auch bis zu einem gewissen Grad, um das nicht mitzutragen. Hat aber jetzt natürlich schon die ersten Erhöhungen gegeben und ja, muss man schauen, wie es weitergeht, aber eben auch. Der Index für die Preisgleitklauseln, die sind auch gestiegen. Das heißt, irgendwann kann es auch da sein, dass man von dieser Erhöhungsmöglichkeit Gebrauch macht.
Das ist dann der ÖSPI.
ÖSPI, es gibt auch andere, ja. Also teilweise haben da direkt, glaube ich, Börsepreise drinnen, ist unterschiedlich, aber die sind ja alle korreliert, also wenn es mal da rauf geht, dann gehen die rauf, ja.
Dazu passt eigentlich auch eine Frage von Dominik. Er findet die Rolle von spekulativen Aktivitäten spannend und dann auch die Auswirkungen auf die Strompreise der Haushalte, der privaten Haushalte. Wie schaut es da aus? Gibt's das?
Ja, also wie gesagt, das habe ich jetzt eh schon ein bisschen versucht anzureißen. Natürlich filtert das dann irgendwann durch, auch bei den privaten Haushalten, die Großhandelspreise. Ist aber sicher nicht so direkt wie jetzt bei der Großindustrie. Ja. Und was jetzt Spekulation betrifft, da kann man auch lange und vortrefflich streiten, auch in der VWL, wie das ist mit den Märkten. Würde aber jetzt schon sagen, gerade bei Strom sieht man einfach, dass da jetzt viele Fundamentalfaktoren zusammenkommen, die eben nach oben zeigen. Also da haben wir jetzt, glaube ich, eh viel schon diskutiert.
Das Ganze hat ja nicht nur eine Auswirkung dann auf die Energiepreiskomponente des Strompreises, sondern auch auf die Höhe der anderen Abgaben, zum Beispiel die Ökostromabgaben. Inwiefern, wie wirkt sich dann ein höherer Strompreis auf diese aus und wieso ist das so?
Also die Ökostromabgaben bei einem höheren Strompreis, die sinken dann eigentlich, also das ist die gute Nachricht, weil ja dann quasi die, also in Österreich wird das aktuell normalerweise von der ÖMAG vermarktet, der gesamte Ökostrom, der geförderte, und wenn die, sage ich mal, jetzt den Strompreis Hausnummer 90 Euro verkaufen können, aber nur 70 Euro Förderung ausbezahlen müssen, also diese Situation könnte man ja fast kommen, dann müssen die einfach weniger, sage ich mal, von der Allgemeinheit, von allen anderen Stromkunden einnehmen. Und so ist, sage ich mal, fürs Fördersystem sind höhere Preise günstig, weil dann weniger auf die Haushalte, auch auf die Industrie, auf die Endkunden übergewälzt werden muss, weil einfach weniger Verlust, sage ich mal, aus der Ökostromförderung ist.
Das ist jetzt im alten ÖSG-System so, wird aber auch zukünftig
diese
bei der
Systematik,
so sein,
nachdem man an der Förderaufbringung nichts ändert, wird letztendlich ähnlich bleiben. Marktprämiensystem wird es dann noch ein bisschen anders sein, weil dieser Effekt vielleicht noch direkt ist, aber grundsätzlich ja, also bleibt dieses Gegenspiel eigentlich ähnlich, was natürlich dafür teilweise dazu führt, dass dann in solchen Phasen Anlagen auch aus der Vermarktung rausgehen wollen, aus der Förderung, weil sie am Markt tatsächlich mehr verdienen. Und das ist auch möglich, man kann so nicht dauernd wechseln hin und her.
Ja. Ich meine, Carina, nochmal die Glaskugel. Was ist da dein Ausblick, was die Strompreise betrifft?
Ja, auch das ist natürlich super schwierig. Ich meine, mich erinnert es ein bisschen so schon an die Situation vor Lehman Brothers und Co., wo zuerst auch noch alles nach oben ging. Also ob es ewig so weitergeht, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber die Frage ist halt immer, wann so ein bisschen der Tipping Point ist oder wann sich das System dann stabilisiert. Also das wissen wir, glaube ich, leider noch nicht.
Also ich glaube, mittelfristig kann man schon erwarten, dass die Rohstoffpreise sich auch wieder etwas entspannen. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf den Strompreis wieder aus und die würden auch wieder sinken. Das Zweite, was ist, dass mit dem Zubau von erneuerbaren Kapazitäten auch der Strompreis tendenziell sinken würde. Und nach den aktuellen Marktsituationen ist es einfach sehr lukrativ, aktuell in diese Technologien zu investieren. Das heißt, wir können eigentlich erwarten, dass es da auch massiv Aktivitäten geben wird in den nächsten, in absehbarer Zeit.
Ja. Ich meine, es ist ja eigentlich auch ein wichtiges Investitionssignal. Ja. Und letztendlich, was jetzt in den letzten 12 Jahren im Strommarkt stattgefunden hat, ist jetzt ein bisschen so eine Bereinigung gewesen. Es gab diesen massiven erneuerbaren Ausbau, vor allem in Deutschland, war ein Preisdruck irgendwie nach unten. Dann hatten wir sehr viele inflexible fossile, auch Atomkraftwerke, die da überhaupt nicht damit irgendwie klar kamen. Das hat sich jetzt bereinigt, Atomausstieg, teilweise werden auch die Kraftwerke einfach flexibler. Das heißt, die Preissituation ändert sich. Und jetzt mit diesen Preissignalen eben wird dann wieder der Zubau attraktiv. Das heißt, es werden auch wieder neue Kapazitäten kommen. Auch durchaus auch in der PV zum Beispiel, ja, rechnet sich ja auch eher, wenn man dann als Haushalt höhere Preise hat und so wird das dann
genau,
irgendwann
das ist eigentlich
in die andere Richtung bewegen.
Perfekt, die Frage von der Anna. Die Anna fragt, was ist die Auswirkung für Haushalte dieser gestiegenen Strompreise einerseits, macht dadurch vielleicht eine eigene PV mehr Sinn, andererseits die gestiegenen Gaspreise, macht da vielleicht der Umstieg auf Wärmepumpe anstatt Erdgas mittelfristig finanziell mehr Sinn?
Ja, ich meine natürlich, also ist eben genau so, also bei höheren Strompreisen ist die eigene PV noch besser, noch rentabler. Wenn man es dann noch mit einer Wärmepumpe kombiniert oder kombinieren kann, dann überhaupt perfekt. Generell muss man sagen, jetzt bei Wärme, ja, diese Änderung, die Rechnungen, die ändert sich immer, je nach Preissituation. Aber mit den derzeitigen Förderungen auch raus aus Öl und Gas, auch bei PV gibt es attraktive Förderungen. Die Fördertöpfe sind eigentlich so groß wie fast noch nie. Also das heißt, ich glaube, die Chance ist jetzt nutzen, weil die kommt so nicht so schnell wieder. Also das zahlt sich von daher auf alle Fälle aus.
Mhm. Genau, also ein gutes Schlusswort. PV raus aus Öl und Gas, eine No-Regret-Option, etwas, das wir sowieso machen müssen. Jetzt gibt es Förderungen dafür, also am besten auch das jetzt angehen. Ja, vielen Dank euch beiden für die Einblicke in die Strom-, Erdöl-, Erdgas- und CO2-Zertifikatsmärkte da draußen und die Entwicklungen, die Aussichten. Wir haben schon gehört, der Aufschwung ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass diese Preise raufgehen. Da und dort gibt es noch ein paar Nebenaspekte, die da Einfluss haben. Wir werden auf jeden Fall das weiterhin beobachten und berichten, wie es da weitergeht. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt weiter zum Fundstück. Jeder erzählt kurz über eine Zahl, Artikelbuch, was auch immer, das euch untergekommen ist in der letzten Woche oder wie auch immer. Lukas, magst du anfangen? Was hast du uns für ein Fundstück mitgebracht?
Ja, gerne. Ich habe ein Tool bzw. eine Datenbank mitgebracht, die wahrscheinlich schon einige kennen. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich dem einen oder anderen damit eine neue Dimension der Energiewirtschaft zeigen kann. Für mich ist es ein Tool, das ich fast jeden Tag verwende für Analysen, für Modellierungen oder schlicht um einfach up-to-date zu bleiben. Vielleicht nicht direkt, sondern sogar über eine Zweit-App oder so, die auch basiert darauf. Aber ich verwende es tatsächlich fast jeden Tag. Und ich wünschte, ich hätte es eigentlich schon früher gekannt, vielleicht auch schon während meiner Studienzeit und hätte mir da viele, viele Stunden des Datenzusammenglaubens erspart. Und
was ist es?
Das ist die NCOE Transparency Datenbank, die einfach ein super ganzheitliches Bild über den Strommarkt bietet und jeder, der modelliert und der sich für Analysen interessiert, wird damit eine riesige Freude haben. Und die Daten sind öffentlich zugänglich. Mhm. Super gutes Beispiel für Open Data.
Ja, ich lade mir da auch gern Daten runter, wenn ich Analysen zum Anteil Erneuerbare im Stromsystem mache oder mir anschaue, wann wie viel Windkraft produziert wurde. Ich glaube, aber dass diese Daten halt nur einen Teil abdecken. Ich glaube, unternehmenseigene Anlagen sind da zum Teil nicht dabei. Also von den Mengen insgesamt her ist ein bisschen weniger.
Das sind die TSO-Daten, nicht? Genau. Also von dem her können das drin sein, was die Übertragungsnetzbetreiber haben. Und die wissen natürlich nur, was ins öffentliche Netz geht.
Ja, genau. Wichtiger Punkt, das ist das, was ins Netz geht. Da kommt dann tatsächlich auch noch was dazu. Carina, was hast du uns mitgebracht?
Ja, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe auch was Digitales mitgebracht, nämlich die Energy Scenarios Web App von der Kommission. Haben sie meines Wissens nach erstmals gelauncht, dass sie mit einem Fit for 55 Paket, da muss sie auch immer Analysen dazu geben, Modellierung dahinter. Das haben sie natürlich auch gemacht, haben aber dazu quasi für, ja, Endkunden ist vielleicht übertrieben, aber für Interessierte, eine kleine Web-App gebastelt, mit der man sich diese Szenarien, die dem im Green Deal und dem Fit for 55-Paket dahinter liegen, dass man das eben auch super visualisieren kann. Und ich finde das tatsächlich auch, wenn man auch viel mit Energie arbeitet, auch am Telefon ganz nützlich, weil man sonst relativ selten das so schnell sich durch alle Länder durchklicken kann. Auch die 2019er Zahlen, also die Szenarien kann man immer diskutieren, 1000 Jahre lang. Aber man kann sich durch alle Länder, durch alle Sektoren relativ schnell klicken. Und im Gegensatz zu den Excel-Files auch der große Vorteil, es ist alles in TWH, weil ich persönlich mir unter den MTOs Millionen Tonnen Öläquivalenten immer sehr schlecht was vorstellen kann. Also ich finde immer Joule oder Wattstunden besser und dieses Tool hat das eben. Und das finde ich einfach super, wenn man irgendwas schnell wissen muss, wie viel Kohle gibt es jetzt wirklich in Polen oder wie viel über alle Sektoren. Das spannend. Ist auch ziemlich cool. Wie gesagt, Szenarien, ja, die kann man so lange diskutieren.
Ja, über Szenarien kann man lange diskutieren. Das mit dem Megatonnen Öläquivalent finde ich auch faszinierend. Das muss irgendein Relikt aus der Steinzeit sein, dass die Europäische Union dann noch immer das als die maßgebliche Einheit eigentlich verwendet. Ja, ihr habt zwei digitale Fundstücke. Ich habe was Analoges. Ein Buch nämlich, das wahrscheinlich auch als E-Book gibt, aber die analoge Variante ist sogar nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv gedruckt, hat also einen positiven Effekt auch noch. Einen positiven Effekt auf den Klimaschutz hoffe ich, dass das Buch auch über die gedruckte Version hinaus hat. Es ist von Katharina Rogenhofer und Florian Schlederer. Die beiden haben gemeinsam ein Buch geschrieben, das sich nennt »Ändert sich nichts, ändert sich alles«. Warum wir jetzt für unseren Planeten kämpfen müssen. Ihr wisst natürlich, was jetzt damit gemeint ist. Es geht darum, das zu schaffen, dass die Emissionen jetzt radikal runtergefahren werden. Oder es ändert sich was dahingehend, dass die Welt halt eine bedrohlichere sein wird. Ja, ich habe jetzt erst ein paar Seiten gelesen, muss ich zugeben. Das Intro war schon sehr, sehr, sehr interessant, sehr persönlich geschrieben, auch das Buch. Ich bin ein ziemlich schlechter Leser, das heißt, wenn ich mein übliches Buchlesetempo da jetzt einmal anlege, dann brauche ich noch einen Monat und vielleicht berichte ich dann in einem Monat nochmal, wie mir das Buch dann tatsächlich gefallen hat. Aber das, was ich bisher gelesen habe, das hat mir schon sehr gut gefallen. Katharina Rogenhofer ist das Gesicht der des Klimavolksbegehrens. Florian Schlederer ist da auch dabei. Ihr kennt die wahrscheinlich alle, die beiden. Den Link zum Verlag geben wir gerne auch in die Shownotes, wie auch die Links zur Transparency-Plattform von N2E und den Szenarien Explorer von GRC. Ja, vielen Dank, Carina, vielen Dank, Lukas, für die Einblicke. Wir gehen jetzt auf Sommerpause, gönnen uns ein bisschen Auszeit jetzt einmal vom Trubel, zumindest jetzt, was einmal Petajoule betrifft. Ansonsten, glaube ich, werdet ihr fleißig weiterarbeiten. Ich gehe jetzt mal auf Urlaub.
Ja, ich mache auch Urlaub.
Du machst auch Urlaub? Wunderbar.
Ich bin dann auch.
Lukas, du auch?
Oder ich muss, der Kindergarten macht Urlaub, aber ja.
Oh, ja. Genau, das Thema haben wir auch. Ja, wir melden uns auf jeden Fall im September wieder. Was wir schon geplant haben, ist zum Beispiel der zweite Teil zu unserer Wasserstoff- und Co.-Folge, wo wir ja ein bisschen Blick auf mögliche Importstrategien und die globale Situation rund um die Wasserstoffwirtschaft werfen. Ich sage danke an Carina und Lukas. Carina und Lukas, ihr dürft es Baba sagen zu unseren Hörerinnen und Hörerinnen.
Tschüss, Baba.
Danke und schönen Sommer.
Ja, wunderbar. Vielen Dank auch an die Laura Fanschek, die diese Folge produziert hat. Vielen Dank auch an Klaus Kreiger, der wie immer die Shownotes zusammenfasst. Ja, schönen Sommer auch von mir. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns bald wieder bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.